ARD. Sprechen wir über Mord und ein Lied vom Tod. Jenny was a friend of mine. Der SWR-Kultur-True-Crime-Podcast mit Holger Schmidt, der Musikjournalistin Christiane Falk und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Ein Song von den Killers. Was könnte besser zu einem Lied vom Tod passen? Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts und hallo an Christiane Falk und Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Holger.
Hallo Schmidt.
Jenny was a friend of mine. Stürzen wir uns gleich ins Getümmel und hören, worum es in diesem Song geht. Isabelle Demey fasst uns den Fall zusammen.
The Killers veröffentlichen 2004 ihr Debütalbum Hot Fuzz. Die Band um Sänger Brandon Flowers wird in den kommenden Jahren zu einer der erfolgreichsten Indie-Pop- und Rockbands weltweit aufsteigen. Der erste Song, den die Fans auf dem Album hören, erzählt die Geschichte eines Mordes. Eine Frau namens Jenny wird tot aufgefunden. Ein Freund, der mit ihr auf der Promenade gesehen wurde, wird verdächtigt und in der Polizeiwache festgehalten. Er beteuert seine Unschuld und dass es kein Motiv gebe. Die Bandmitglieder erklären, dass ein realer Mordfall aus dem Jahr 1986 sie zu dem Lied inspiriert habe. Die 18-jährige Jennifer Levin wird im Jahr 1986 tot im Central Park in New York gefunden. Wer war ihr Mörder? Ein Mann namens Robert Chambers gerät unter Verdacht. Er verstrickt sich in zahlreiche Lügen, die nach und nach entlarvt werden. Vor Gericht erklären er und sein Anwalt, es habe sich um einen tragischen Unfall gehandelt. Jennifer sei an Verletzungen gestorben, die sie sich zugezogen habe, als sie ihn zum gemeinsamen Sex zwingen wollte. Weitere Untersuchungen folgen. Die Presse nennt Chambers Preppy Killer und Central Park Strangler, nachdem bei späteren Untersuchungen herauskommt, dass Jennifer Levin erdrosselt wurde. The Killers verändern in ihrem Song den Tathergang und den Ort des Mordes und erzählen die Geschichte aus der Perspektive des Täters. Obwohl der Song Jenny Was a Friend of Mine, anders als die großen Hits Somebody Told Me und Mr. Brightside, keine offizielle Single war, gehört er bis heute zu den beliebtesten und bekanntesten Songs der Band.
Einer der beliebtesten und bekanntesten Songs, Christiane, vielleicht auch, weil die Killer einen Mördersong brauchen?
Keine Ahnung, ob sie da wirklich drauf spekuliert haben, dass es deswegen ein sehr beliebtes Lied geworden ist. Ich glaube, dass es ein großer Erfolg geworden ist, weil es einfach ein sehr, sehr guter Song ist, der an die 80er erinnert vom Sound her. Also stärker noch als andere Songs von ihnen. Also ich erinnere mich, als dieses Lied so die ersten Male lief, dass viele Menschen so sagten, erinnert mich total an New Order oder an Duran Duran. Manche kamen auch mit The Cure um die Ecke.
Ja, hätte ich gesagt.
Genau. Also.
Aber ich muss gerade reportieren, ein Strahlen in deinem Gesicht. Du liebst den Song, oder?
Ich finde ihn sehr stark. Also ich bin begeistert gewesen beim Debütalbum der Killers und danach hat meine Begeisterung sehr schnell abgenommen. Alles andere fand ich wahnsinnig langweilig und zu kommerziell. Aber diese erste Platte, die hat mich noch abgeholt. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, es war kein Single-Hit. Für alle, die jetzt mit den Killers nicht so vertraut sind, vielleicht hören wir mal wirklich in den Hit rein, den jeder kennt, der in den letzten 25 Jahren Indie-Pop-Musik gehört hat, nämlich Mr. Brightside.
Mit Killern haben Sie eine große Erfahrung, Thomas Fischer. Wie steht es mit den Killers und wie nah kommt Ihnen der Song oder die Band?
Diese Kombo ist mir ehrlich gesagt bis zur Vorbereitung auf diese Sendung unbekannt gewesen. Das ist nach meiner Zeit, also nach der Zeit, in der sich in der Regel so, sagen wir mal, der Musikgeschmack der Menschen halbwegs bildet.
Ich würde Ihnen Dispens erteilen, aber das hebt uns ja nicht über die Frage weg, wie Sie es denn finden.
Ja, ich stehe dem neutral gegenüber, aber aufgeschlossen. Neutral, aber aufgeschlossen.
Eine höfliche, positive
Art. Nein, es ist nicht nur Höflichkeit, sondern es klingt sehr vertraut, obwohl ich es noch nie gehört habe, glaube ich. Und die anderen Gruppen, die schon genannt wurden, klingen halt auch so in diese Richtung. Das ist ein Sound, der ja über längere Zeit sehr erfolgreich war und aus dem Autoradio bekannt ist. Insoweit habe ich da nichts einzuwenden.
Also ich finde, es klingt wie ein Kompliment. Also wenn ich so überlege, was Sie zu anderen Songs gesagt haben, bin ich fast schon begeistert. Ich glaube, wir gehen demnächst mal auf ein Killers-Konzert zusammen.
Sehr schön. Erzähl von den Killers noch ein bisschen.
Also die Killers waren eine Band, die man damals eben noch nicht kannte. Das Debütalbum kam 2004 raus, Hot Fuzz. Und es war jetzt nicht unbedingt davon auszugehen, dass die Band so groß durchstarten würde. Aber eben Mr. Brightside und Somebody Told Me sind Songs für die Ewigkeit. Also das ist wirklich Musik, die heute in jeder Indie-Disco noch läuft. Schlau natürlich da anzuknüpfen, wo Bands in den 80ern erfolgreich angefangen haben. Das ziehen sie bis heute durch, nur immer ein bisschen glatter. Jenny Was a Friend of Mine ist der erste Song vom Debütalbum. Also wenn zum Beispiel jetzt Herr Fischer sagt, eigentlich finde ich es doch ganz interessant und die CD einlegt, dann wird er mit diesem Lied als erstes konfrontiert. Was ich dann wiederum ganz interessant finde, weil wenn ich mich als Band schon The Killers nenne und dann tatsächlich mit einem Song über einen Mord beginne, habe ich vielleicht doch was zu sagen. Aber ich habe...
Das war ja meine These
gerade.
Ja,
aber ich meine, ich kann ja nur vermuten und es nicht beweisen, denn die Killers haben dazu jetzt keine Aussage gemacht. Also es ist ein starker Song von der Melodie her und eben ein deutlicher Text. Man kann ganz schnell raushören, dass da eben diese Jenny ermordet wird. Eigentlich sogar könnte man von einer Murder Trilogy sprechen, also drei Songs der Killers, die sich um den Mord, um Jenny drehen. Allerdings, ganz interessant, der Song, den wir jetzt besprechen, ist eigentlich der dritte Teil und die beiden anderen kommen später in der Karriere.
Das kennen wir von Falco, wenn man so will. Ja, ja, da war ja ein bisschen so die gleiche Geschichte. Wenn wir uns den Sachverhalt anschauen, Thomas Fischer, sollten wir das dann mit Ihrem objektiven Strafrechtsadlerblick tun oder lieber aus, naja, auch Ihre Perspektive des Strafverteidigers? Denn die Geschichte vom Tod durch eigenes Verschulden, ein Unfall der Frau beim Versuch, ihren Freund zum Sex zu zwingen, das stinkt doch alles gewaltig und 7 Meilen gegen den Wind. Und ich darf verraten, als wir gerade die Fallzusammenfassung von Isabelle Demey gehört haben, hat mir Sophia Hoog aus der Technik aufs Ohr gesagt, das ist doch alles völlig absurd.
Ja, das ist es auch. Aber man kann dem Leben nicht immer vorschreiben, was es tun soll. Also anders gesagt, möglich ist alles. Und es ist ja auch absurd, muss man sagen, auf so eine Idee zu kommen. Also wenn ich sagen würde, warum ist deine Freundin tot, würde ich vermutlich schaffen, mir irgendeine andere Geschichte auszudenken. Und wenn man sich eine dermaßen blöde Geschichte ausdenkt, dann spricht ja schon wieder einiges dafür, dass sie wahr sein könnte.
Aus der Perspektive des Strafverteidigers fast vielleicht schon so die gewünschte Situation. Da hat man ja schon was, womit man arbeiten kann. Aus der Perspektive des Strafrichters könnte ich mir die Gefahr vorstellen, dass man von vornherein auch mit so einem leichten Vorbehalt daran geht und sagt, das kann doch nicht wahr sein.
Ja gut, wenn überhaupt keine Anhaltspunkte dafür vor sind, wenn es überhaupt keine objektiven Gegebenheiten gibt, die auch nur ansatzweise dafür sprechen könnten, ja, sondern wenn man nur diese Geschichte hat, dann wird man sagen, ja, man kann es mal versuchen, aber ne, es ist jetzt auch nicht sehr erfolgversprechend. Ich habe schon öfter, glaube ich, in anderen Sendungen mal erzählt, dass in einem Fall, den ich mal entschieden habe, jemand wegen Raubes verurteilt wurde. Der hatte einen Juwelier überfallen und rannte mit so einem Sack voll Gold durch den Wald wurde dann von der alarmierten Polizei dort aufgefunden. Und erstens wurde der Sack mit dem geraubten Schmuck gefunden in einem Gebüsch und zweitens wurde er in der Nähe gefunden. Und er hat dann vorgetragen, ja, er sei da spazieren gegangen in dieser fremden Stadt und plötzlich sei ein Mann vorbeigelaufen, habe einen Sack in der Hand gehalten, habe den neben ihm in ein Gebüsch geworfen und sei dann ganz schnell wieder geflohen. Und deshalb könne er dazu nichts weiter sagen. Da hat man gesagt, okay, das mag glauben, wer will mir nicht. So meine ich. Also es gibt vollkommen absurde Geschichten, wenn aber jetzt zufällig da frische Fußspuren gewesen wären, 3 Größen größer als seine eigene, hätte man vielleicht gedacht, könnte was dran sein. Also im Central Park zum Sex zwingen und dann dafür erwürgt werden in dieser Rollenverteilung. Klingt nicht gerade glaubwürdig.
Ein etwas ungewöhnliches Geschehen. Aus der Perspektive eines Strafverteidigers, wie würden Sie da rangehen? Den Mandanten bei dem belassen, was er erzählt? Oder sagen, hey komm, erzähl mal, wie es wirklich war, sonst kann ich dich nicht vernünftig verteidigen? Nimmt man es, wie es kommt? Was macht man da?
Man nimmt, wie es kommt und sagt das, was ich gerade gesagt habe. Und sagt ihm, da müssen Sie damit rechnen, dass das von den Strafverfolgungsbehörden als nicht sehr glaubhaft angesehen wird. Aber wenn es so war, dann war es halt so. Und jetzt erzählen Sie mir mal noch was Genaues und dann wird man noch vielleicht was erfahren oder vielleicht auch nicht. Ja, und es ist ja nicht die Aufgabe eines Strafverteidigers, jetzt die wahre Wahrheit rauszupressen aus dem Mandanten, sondern man nimmt es zunächst mal, wie es kommt und versucht es dann einzuschätzen. Und wenn der noch irgendwas anderes sagt, das haben wir früher schon immer gemacht oder sonst irgendwas, dann wird man sagen, okay, dann gehen wir mal dem nach. Ja, wenn sich aber gleichzeitig dann am nächsten Tag rausstellt, die Frau ist erwürgt worden, wird man dem Mandanten sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie sich aus Rache, sie nicht zum Sex zwingen zu können, selbst erwürgt hat. Deshalb würde ich mal überlegen, ob sie diese Geschichte vom Verdienst wirklich weiter vortragen sollten. Also so.
Gibt es ja unter Strafverteidigern nach meinem Eindruck sehr unterschiedliche Haltungen. Die einen sagen, ich kann nicht verteidigen, wenn ich nicht wirklich weiß, was war. Stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, weil man ja letzten Endes dann nie weiß, was wirklich war und wann der Mandant irgendwann mal die Wahrheit sagt. Und andere, die sagen, ich nehme alles, wie es kommt.
Ja, alles, wie es kommt. Das ist ja keine sinnvolle Strafverteidigung. Einfach alles nehmen, wie es kommt. Und dann einfach unbehandelt lassen. Ja? Aber andererseits darf man natürlich auch als Strafverteidiger nicht sagen, jetzt ich schlage Ihnen folgende Einlassung vor, also folgende lügenhafte Einlassung vor. Und da werden wir jetzt uns nochmal ein paar Zeugen versuchen, die das dann auch bestätigen. Das wäre schon die Grenze zur Strafvereitelung überschritten. Aber ansonsten kann man natürlich dem Mandanten sagen, was das für Konsequenzen hat, wie das einzuschätzen ist. Und man kann ihm natürlich auch Rechtsrat geben. Ja, wenn ein Beschuldigter zum Beispiel beschuldigt ist, irgendein versuchtes Verbrechen begangen zu haben, kann man ihm schon erklären, was ein freiwilliger Rücktritt vom Versuch ist. Und ob er sich dann daran erinnert, dass er genau das getan hat, was Voraussetzung für einen Rücktritt wäre, das ist dann
seine Sache.
Wiederum seine Sache und eine Beweissache. Ja. Man darf aber nicht sagen, da würde ich jetzt mal stark zur Vortäuschung eines Rücktritts raten.
Was raten wir dem Mandanten in diesem Fall? Er kommt aus dem Central Park direkt zu Ihnen ins Büro, erzählt diese Geschichte. Wie gehen wir damit um?
Na, da würde ich erstmal sagen, da sagen wir erstmal gar nichts. Ne? Also das ist ja sowieso immer ziemlich gute Taktik. Bevor man nicht halbwegs weiß, was überhaupt los ist, kann man sich nicht sinnvoll äußern. Man weiß ja nicht, was gefährlich ist und was ungefährlich ist. Also der Beschuldigte und auch sein Verteidiger natürlich haben ja nicht die Aufgabe, jetzt das Verbrechen aufzuklären oder, wie es uns gerne auch immer gezeigt wird, den wahren Mörder zu suchen, der dann durch Zufall der Putzmann auf dem Gerichtsflur ist oder irgendwie der Ehegatte der Vorsitzenden Richterin oder sowas. Sondern es geht ja zunächst mal darum, nur zu sagen, okay, da ist eine Beschuldigung, da ist irgendwas passiert, da sitzt einer, der zittert am ganzen Körper und sagt, um Gottes Willen, ich war es nicht, helfen Sie mir. Da sagt man erstmal, na gut, dann beruhigen Sie sich, ich bin schon bei Ihnen. Und jetzt sagen wir erstmal gar nichts und schauen uns erstmal die Akte an. Ja, mal gucken, was ist denn überhaupt vorgefallen. Dann warten wir mal auf die Obduktion von dem Todesopfer und dann schauen wir mal und dann reden wir mal drüber, was da für eine Beziehung war und wie lief denn der Streit ab und so weiter. Viel mehr wissen wir auch aus dem Text nicht. Ne? Also wir erfahren ja auch nicht wirklich, wie es gewesen ist, ne? Sondern wir erfahren ja nur bestenfalls Anhaltspunkte in zwei Zeilen, nur vom ganzen Text. Mehr wissen wir eigentlich nicht, außer dass er es bestreitet.
Und wenn wir es aus der Perspektive des Songs sehen, Christiane, viele Fragen sind offen. Ein ganz klares, ich habe damit gar nichts zu tun, ist da. Und man kommt ein bisschen auf die Idee, wenn man es noch mit der Musik zusammennimmt, das Ganze hat, ich will mal sagen, vielleicht nicht den fatalistischen, bedauernden Charakter von Hey Joe, was wir hier schon besprochen haben, sondern es hat ja fast schon was. Ist partyhaft jetzt zu hart?
Partyhaft? Mhm. Also sagen wir mal, die Sicht, aus der die Geschichte erzählt wird in dem Song, ist die des vermeintlichen Täters. Wie Herr Fischer ja sagt, wir wissen letztendlich ja durch den Song jetzt nicht ganz genau, was passiert ist. Der Angeklagte wird eines Verbrechens beschuldigt. Er beteuert, er hat es nicht begangen. Er war also mit dieser besagten Jenny durchaus unterwegs. Eine Freundin auf der Promenade in dem Fall, also nicht im Central Park. Es kam zum Streit. Er hat sie festgehalten und geschworen, sie nicht wieder loszulassen. Und was dann passiert, sagt er eben nicht. Wohl aber, dass es ja kein Motiv für ein Verbrechen gäbe. Also er sagt, Jenny ist eine Freundin von mir und jetzt haltet ihr mich schon relativ lange auf dem Revier fest. Ich habe die Wahrheit gesagt. Die Killers haben wohl ein Video zu diesem echten Fall des jungen Amerikaners Robert Chambers gesehen und dessen Aussage am Morgen nach dem Tod von dieser Jennifer da so mitbekommen. Und vielleicht ist das dann auch wieder der Vorteil von Popmusik. Du musst dich ja nicht an die Fakten halten, sondern du kannst aus dem, was du gehört hast und vielleicht auch nur teilweise verstanden hast, eine eigene Geschichte drehen.
Absolut, aber trotzdem haben wir ja sowas wie eine Stimmung des Songs. Und die Stimmung ist ja jetzt nun, wie soll ich sagen, nicht völlig bedrückt, so nach dem Motto, mir droht hier der Galgen, ich beziehe mich nochmal auf Hey Joe, sondern es ist ja eine gewisse Gelassenheit oder Arroganz oder so gegenüber diesem Vorwurf, glaube ich, zu verspüren.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl von wegen, Leute, ich habe gestern echt hart getrunken und jetzt bin ich schon wahnsinnig lange hier. Ich habe erklärt, es ist nicht so gelaufen, wie ihr vielleicht vermutet, könnte ich hier jetzt mal meinen Rausch ausschlafen. So fühlt sich die Stimmung für mich an, obwohl der Song besser klingt als ein Kater am nächsten Tag, aber ja.
Herr Fischer, eine vernünftige Verteidigungsstrategie aus Ihrer Sicht? Na gut, wenn es nichts gegen ihn gibt, gibt es nichts.
Wir wissen ja nicht mehr und die reale Geschichte, die dem möglicherweise nach Auskunft von irgendwem zugrunde lag, spielte an dem Song auch gar keine Rolle. Nur aus diesem Liedtext erfahren wir letztendlich gar nichts. Wir wissen nicht, ob es stimmt, wir wissen ja auch nicht, ob die selbstbelastenden Sachen stimmen. Ja? Also, dass er sie festgehalten hat, sie konnte nicht schreien, als ich sie festhielt.
Weil es unglücklicherweise am Hals war und ich sehr fest zugedrückt
ja,
habe.
Ja, man weiß ja auch nicht, ob das stimmt. Man weiß ja gar nichts, was stimmt. Man, ja. Man weiß nur, dass er mit jemandem spricht, der ihn offenbar verhört und sagt, I know my rights, ich kenne meine Rechte. Das ist auch ein schöner, beliebter Ausdruck in amerikanischen Spielfilmen, ich kenne meine Rechte. Und dann sagen wir, und jetzt lasst mich halt gehen. Also länger als 24 Stunden können Sie mich nicht festhalten. Und dann kommt der Captain rein und sagt, doch, nochmal 24 Stunden.
Bis zum Ablauf des nächsten Tages.
Ja, so ist es. Ja, und dann sitzt er da in seiner Zelle, ist verzweifelt und gesteht. Aber das wissen wir ja alles nicht. Das sind alles nur Vorstellungen, Assoziationen von Bildern, die man hat. Und mehr kann man dazu nicht
aber
sagen.
Aber genau in dieser Verwirrung, genau in dieser vielleicht Post-Kater-Stimmung, ich glaube, das ist eine Situation, die viele Ermittler, die viele Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger kennen, oder? Es ist häufig genauso verworren.
Ja, und genauso. Ja, aber es ist ja gar nicht verworren. Also nehmen wir an, es ging ja nicht um Jenny, die ermordet worden ist, sondern es ging um irgendeinen Ladendiebstahl oder um einen Autounfall oder eine Fahrerflucht. Ja. Und da wird halt irgendeiner vernommen und dann sagt er, ich habe es doch schon ein paar Mal gesagt, ich war nicht auf dem Parkplatz oder ich habe keinen Anstoß bemerkt oder diese Armbanduhr habe ich nicht geklaut, die hat mir mein Opa geschenkt oder irgendwas halt. Und dann sagt er, jetzt lass mich wieder gehen. Das wäre jetzt natürlich, sagen wir mal, als Schlagersong nicht besonders aufregend, ne? Würde vielleicht kein Welterfolg werden, aber wäre ja dieselbe Situation, ob das jetzt um die arme Jenny geht oder um irgendeine Armbanduhr, ist ja letztendlich wurscht.
Ich habe den Sheriff nicht erschossen, hätte ich jetzt fast gesagt,
ja,
aber vielleicht wird das jetzt an dieser Stelle.
Na, immerhin ein bisschen Reggae noch da rein. aber will nur sagen, die Konstellation ist natürlich absolut alltäglich. Irgendeiner wird irgendeiner Sache beschuldigt und sagt, ich bin es nicht gewesen. Und dann sagt er, jetzt lass mich wieder heimgehen. Und dann geht er wieder heim. Und wie wir und das Opfer oder wer auch immer damit umgeht, das ist ja alles eine Frage der Fantasie, wenn an dieser Stelle die Kunst endet und sagt so, das war jetzt mal eine wichtige Information. Der Mensch wurde vernommen und sagt, ich war es nicht.
Also ich bin auf den echten Fall natürlich auch nur gekommen, weil die Killers an einer Stelle eben mal gesagt haben, dass sie sich von diesem echten Fall haben inspirieren lassen. Außerdem auch noch, sagte der Sänger von den Killers, würden ihn Texte von Morrissey dazu motiviert haben, Songs über Morde zu schreiben. Aber eben über diesen realen Fall gab es mir einiges zu lesen. Und da war ich dann wieder verwirrt, als ob man mir doch keine Erklärung geliefert hätte, weil selbst da bin ich nicht richtig durchgestiegen. Also jetzt nicht nur die Sache, dass einer sagt, naja, die Todesursache meiner Freundin war die, dass wir harten Sex hatten und da ist sie halt irgendwie unter blöden Umständen bei gestorben, sondern dieses Ganze vorher habe ich schon nicht verstanden. Also die sind irgendwie abends unterwegs in einer Bar, verbringen Zeit miteinander, dann gehen sie von dieser Bar aus in den Central Park und Chambers wird dann kurz darauf verdächtigt, weil man Kleidung von ihm einigermaßen in der Nähe findet. Dann kann er im Verhör sagen, also die hat sich beim Sex die Verletzungen zugezogen. Dann macht er wiederum Aussagen, die widersprechen sich. Und dann wird er wegen Mordes zweiten Grades angeklagt und er bekennt sich des Totschlags für schuldig und kommt 15 Jahre in Haft. Also zumindest für mich als Laie verstehe ich gar nichts mehr.
Wir haben es auf der anderen Seite mit dem US-amerikanischen Rechtssystem zu tun und da bin ich ja fast versucht, provokativ Thomas Fischer zu fragen, versteht man das überhaupt?
Daran könnte man manchmal zweifeln, aber man sollte sich da auch nicht überschätzen. Die wissen schon in der Regel auch, was sie tun. Totschlag zweiten Grades, es ist sowas wie bei uns halt der Totschlag, also die vorsätzliche Tötung eines Menschen, vielleicht auch mit bedingtem Vorsatz, kann ja alles sein. Bei solchen Sexualpraktiken, zum Beispiel Würgen, kommt es ja gelegentlich zu unbeabsichtigten Tötungen und manchmal auch zu in Kauf genommenen Tötungen, das kann ja alles sein. Vielleicht ist es so vorgetragen worden oder das Gericht Geschworenengericht hat das so als bewiesen angesehen. Das passt schon zusammen. Und dass er sich da schuldig bekennt, das ist ja so eine Spezialität des amerikanischen Rechts, weil das halt
so eine Art Deal.
Weil es so eine Art Deal ist, ja. Weil Staatsanwaltschaft und Angeklagter ja im amerikanischen Recht wie Parteien gegenüberstehen, wie Privatparteien. Und das Gericht praktisch nur so ein Schiedsrichter spielt. Also nur die äußeren Formen eigentlich einzuhalten hat oder zu kontrollieren hat. Und die beiden unten spielen so ein Parteienspiel. Das ist bei uns in dem sogenannten Absprache im Strafprozess Deal auch so, widerspricht aber eigentlich extrem unserem Prinzip. Ja, weil bei uns gilt ja Amtsaufklärung. Da kommt es nicht darauf an, ob einer ich plädiere auf, sagt ja am Anfang, ich plädiere auf Totschlag oder ich plädiere auf Körperverletzung mit Todesfolge, sondern das Gericht hat das halt aufzuklären. Und natürlich kann er irgendwas gestehen, was er gestehen möchte, aber im amerikanischen Recht gibt es so Konstellationen, wenn dann jemand sagt, okay, dann bekenne ich mich des Totschlags schuldig, dafür lässt dann die Staatsanwaltschaft den Vorwurf des Mordes fallen. Ja, da ist die Todesstrafe schon mal weg und lebenslang auch. Und dann kann man halt für Totschlag maximal vielleicht 15 Jahre kriegen, in Amerika natürlich 30. Und dann kriegt er halt 15 Jahre und irgendwer wird ihm gesagt haben, da kommen sie gut bei weg und nach 10 Jahren kommen sie vielleicht raus. Also so kann man sich das vorstellen, also passt schon irgendwie zusammen.
Mhm. Ein wichtiger Song für die Killers, das haben wir gesagt, aber eigentlich so ein bisschen nur ein heimlicher Hit, Christiane. Glaubst du, es hat damit zu tun, dass er dann doch relativ makaber, relativ explizit ist, als dass er für eine Single getaugt hätte? Oder ist das einfach eine eher zufällige Geschichte? Du hast gesagt, erster Track auf dem Album, vielleicht auch unerwartet ein Hit, ein Erfolg?
Eigentlich glaube ich tatsächlich eher Letzteres. Also es ist vielleicht jetzt im Vergleich zu den beiden Single-Hits, die ich genannt habe, der Song, der dann doch noch ein bisschen komplexer oder weniger eingängig ist. Ich weiß gar nicht, ob die Band überhaupt damit gerechnet hat, dass sie zwei große Hits landet. Also bei einem Debütalbum weißt du, glaube ich, noch gar nichts. Mhm. Und das ist einfach ein Lied, was ein super Einstieg in eine Platte ist und vielleicht tatsächlich inhaltlich eins, wo man sich zumindest mal ein paar Fragen stellt. Also man kriegt ja jeden Tag irgendwie 37 Songs vorgesetzt, wo es um irgendeine Liebe geht und man nur noch nickt und sagt, ja, ja. Also wenn ich den Text mir mal genauer anhöre, dann habe ich zumindest ein paar Fragen. Das kann ja auch mal ein Grund sein, warum man sich mit einem Song näher beschäftigt. Und so wird er dann weitergetragen und irgendwann ist er eben der kleine, der unbekanntere Hit einer Platte.
Deswegen. Ja, man muss ja mal, ich habe mir gerade als sie geredet, habe ich mir vorgestellt, dieser Text wird auf Deutsch von Andy Borg gesungen oder von Campino.
Andy Borg kenne ich jetzt nicht.
Andy Borg sollte man
Schlagersänger,
kennen.
Schlagersänger, ja.
Echt?
Ja, wir reden auch von Schlagern, ja. Also Hit ist ja nur eine Übersetzung von Schlager. Und,
ich wollte ganz kurz noch einfach mal Ihre Rolle aufnehmen.
Aber nein. Also stellen wir uns lieber Campino vor oder Udo Lindenberg.
Diese Bonbons kenne ich, ja.
Ja. Und der singt jetzt sein, ich war's nicht. Ich habe doch gar keinen Grund. Jetzt lasst mich wieder gehen. Ende des Lieds. Ne? Und dazu spielt die Panikband halt noch ein paar schöne Akkorde. Wenn man ja irgendwie überrascht, also es ist mir nur gerade so durch den Kopf gegangen, man muss sich halt immer mal vorstellen, bei uns natürlich ist doch so, viele Leute hören doch diese amerikanischen Pop-Hits ohne jeden Ansatz auch nur den Text verstehen zu wollen. Die finden halt den Sound gut und verstehen so einige Brocken des Textes. Ja, auch der wird ja hier sehr, sagen wir mal, in einem Slang gesungen, den man nur schwer verstehen kann im Original.
Ja, ich meinte jetzt auch eher zum Beispiel Amerikaner oder englisch sprechende Leute, die hören ihn ja, wie wir eben dann zehn kleine Jägermeister hören müssen oder so. Ja.
Ja, oder die Schwere der Texte von Udo Lindenberg. Und wenn die Band singt, sie liebt dich, ja, 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 können wir noch folgen, oder? Ja.
Ja, natürlich.
Aber ich meine, wir hatten ja zum Beispiel den Fall vor einigen Folgen Billy Joe von Casper, der nun einen realen Mordfall auf Deutsch gerappt hat. Und es war eben einer der Songs, wo dann die Fans sofort gefragt haben, echte Geschichte? Ausgedacht? Ja. Also da wäre man ja wieder dabei. Man hört es und es ist ein tragischer Fall und man fragt nach. Ne?
Das war unser Lied vom Tod. Jenny was a friend of mine von den, Achtung, Killers. Danke für diese Folge an Thomas Fischer und Christiane Falk und danke auch an Georg Brandl für die Regie und Sophia Hoch für den guten Ton. Außerdem danke an das ganze Team, vor allem an Chris Eckert, Sonja Hase und Marie-Claire Schneider. Wenn Sie Fälle, Fragen, Songs oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swr2.de. Unser Anrufbeantworter, der blinkt, sehe ich. Moment.
Hallo, hier ist David Romanowski vom Recherche-Podcast Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Hier begleiten wir Angehörige von Menschen, die seit ihrem Fluchtversuch nach Europa verschollen sind. Ein Fall führt uns in den Libanon, wo vor kurzem ein historischer Gerichtsprozess stattgefunden hat. Zum ersten Mal stand dort nämlich das Mitglied einer Schlepperbande vor Gericht. Die Frage ist, Kann er Auskunft darüber geben, was vor gut einem Jahr mit einem Boot passiert ist, das vom Libanon nach Zypern fahren wollte, mit 86 Personen an Bord. Denn von ihnen fehlt jede Spur. Alle 8 Folgen von Wo bist du? Verschollen auf der Flucht gibt's in der ARD Audiothek.
Und das werden wir auf jeden Fall beherzigen. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt und er sagt, Jenny was a friend of mine.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.